im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich grüße Sie alle heute Morgen mit der Gewissheit: Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Gott sei Dank, der uns den Sieg gegeben hat durch unseren Herrn Jesus Christus. Amen. Wir beten gemeinsam im Wechsel den Psalm 118. Psalm 118. Der Herr ist meine Macht und mein Psalm. Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Die Rechte des Herrn ist erhöht. Ich werde nicht sterben, sondern leben. Der Herr züchtigt mich schwer. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, das ist vom Herrn geschehen. Dies ist der Tag, den der Herr macht. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich. Du auferstandener Herr, dir danken wir, dass du uns bis zu diesem Morgen bewahrt und gesund erhalten hast. Wir sind's nicht wert. Komm jetzt in unsere Mitte. Lass in deiner Gegenwart unser friedeloses Leben zur Ruhe kommen. Und gib uns in allem Suchen und Zweifeln einen festen Grund unter die Füße. Stelle unsere Schuld in das Licht deiner Auferstehung. Lass uns bei dir Frieden, Sinn und Sendung finden. Wir bitten dich, wie du immer getan hast, tue auch heute, tue auch uns. Amen. Der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Es sei stille vor ihm alle Welt. Herr, erhöre uns. Amen. Als Schriftlesung hören wir aus dem vierten Kapitel des Matthäus-Evangeliums. Als nun Jesus am Galiläischen Meer entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon, der Petrus genannt wird, und Andreas, seinen Bruder, die warfen ihre Netze ins Meer, denn sie waren Fischer. Und er sprach zu ihnen: Folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Und als er von dort weiterging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder, im Boot mit ihrem Vater Zebedäus, wie sie ihre Netze flickten, und er rief sie. Sogleich verließen sie das Boot und ihren Vater und folgten ihm nach. Amen. Und nun singen wir miteinander von dem Osterlied 76. Christ lag in Todesbanden. Lied 76, die Verse 1 bis 5. Zum heutigen Sonntag, quasi Modogenity, wie die neugeborenen Kindlein, heißt das, lesen wir das Evangelium aus dem 21. Kapitel des Johannesevangeliums, dort die Verse 1 bis 14. Danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See Tiberias. Er offenbarte sich aber so. Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei andere seiner Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihnen, ich will fischen gehen. Sie sprechen zu ihm, so wollen wir mit dir gehen. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot und in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm, nein. Er sprach zu ihnen, werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Und da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt und warf sich ins Meer. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern von Land, nur etwa 200 Ellen und zogen das Netz mit den Fischen. Und als sie nun an Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer und Fische drauf und Brot. Spricht Jesus zu ihnen, bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg hinein und zog das Netz an Land voll großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Spricht Jesus zu ihnen, kommt und halte das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte ihn zu fragen, wer bist du, denn sie wussten, dass es der Herr war. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt ihnen desgleichen auch die Fische. Das ist nun das dritte Mal, dass Jesus den Jüngern offenbart wurde, nachdem er von den Toten auferstanden ist. Amen. Wenn der Simon Petrus gesagt hätte, ich will predigen gehen, dann wäre alles klar gewesen. Schließlich hat ihm der Herr gesagt, predigt das Evangelium. Wenn der Simon Petrus gesagt hätte, ich will verkündigen gehen, dann wäre alles verständlich gewesen. Schließlich hat ihm der Herr Füße gemacht, verkündigt den Brüdern. Wenn der Simon Petrus gesagt hätte, ich will missionieren gehen, dann wäre alles in Ordnung gewesen. Schließlich hatte er einen klaren Marschbefehl, geht hin in alle Welt. Simon Petrus aber sagt, ich will fischen gehen. Sie haben richtig gehört, ich will fischen gehen, als ob es nach Ostern nichts Wichtigeres und Größeres zu tun gäbe, als nach Felchen und Forellen zu sehen. Und die sechs Freunde schlagen nicht die Hände überm Kopf zusammen und zweifeln an seinem gesunden Menschenverstand. Simon, du musst zum Doktor gehen, das Fieber hat dich gepackt. Simon, du musst in Erholung gehen, die Strapazen waren zu groß. Petrus, du musst nach Jerusalem gehen, dort gibt es seelsorgerlichen Beistand. Die sechs sagen, so wollen wir mit dir gehen. Sieben Mann gehen fischen. Das kann doch nicht wahr sein. Sieben Mann gehen zum Fischfang. Das darf doch nicht wahr sein. Sieben Mann werden Fischer. Das muss doch ein Kurzschluss sein. Wenn es wenigstens die sieben Schwaben gewesen wären, dann hätte man ihnen wenigstens einen Ausrutscher zugestanden. Aber es waren ja sieben Israeliten, die vom Herrn ausdrücklich zu Menschenfischern und nicht zu Makrelenfischern bestimmt worden sind. Was kam ihnen in den Strom? Wer kam denn auf die fixe Idee? Wie kamen die zum Fischfang? Ausleger haben sich darüber die Köpfe zerbrochen. Die einen schreiben von Resignation. Von den 11 seien nur noch 7 übrig geblieben. Der Prozess der Auflösung habe begonnen und deshalb resignierten sie. Die anderen schreiben von Frustration. Die große Wende sei nicht eingetreten, der Lauf der Dinge sei weitergegangen und deshalb habe sie der Frust gepackt. Und die Dritten, die schreiben von Kapitulation. Ohne Jesus haben sie keine Zukunftsperspektive mehr. Sie stellen ihren Wanderstock in die Ecke und kehren in den alten Beruf zurück. Ich gestehe, dass mich diese Überlegungen keinesfalls überzeugten. Dieser Vorsatz, ich will fischen gehen, und jener Nachsatz, wir wollen mit ihr gehen, hat doch nichts mit Resignation oder Frustration oder Kapitulation zu tun. Das ist doch gehorsame Reaktion auf den ausdrücklichen Befehl des Auferstandenen, der sie an diesen Uferplatz beorderte. Ich bin der festen Überzeugung, dass dieser nachösterliche Fischzug etwas mit der Ordination zu ihrem Dienst zu tun hat. Sehen Sie, so wie Vikare, die zum Pfarrdienst ordiniert sind, zur Ausbildung aufs Pfarrseminar müssen, oder so wie Geistliche, die zum Missionsdienst ordiniert sind, zur Fortbildung aufs Missionsseminar müssen, so müssen die sieben Männer, die zum Weltdienst ordiniert sind, noch einmal aufs Wasser. Den Menschenfischern soll an den Forellenfischern Entscheidendes gesagt und deutlich gemacht werden. Und weil wir alle nicht nur Zuschauer sind, sondern bei diesem Dienst mit Hand anlegen und zupacken sollen, deshalb tun wir gut daran, bei diesem Lehrkurs für Menschenfischer in 3 Kapiteln sehr gut aufzupassen. Im ersten Kapitel handelt es sich um die Erfahrung des leeren Netzes. Petrus ist vom Fach. Das Fischen hat er gelernt. In Sachen Fischfang weiß er Bescheid. Deshalb wird er jetzt nicht ans Wasser treten, einen Eimer unters Wasser halten und dann über die See rufen: Auf geht's! Betätigt eure Kiemen, bewegt eure Flossen, macht mir eine Freude, alle Fische hierher. Fische gehorchen nun einmal nicht aufs Wort. Wer sie haben will, darf nicht am Ufer, am sicheren Ufer stehen bleiben und kommandieren, sondern muss hinaus und fangen. Draußen auf hoher See wollen sie eingefangen werden. So wie die siebenköpfige Crew, die ein Boot besteigt, die Ruder bewegt, die Wellen kreuzt und die Netze auswirft. Sie wissen ja, wie man es macht. Und dann werden die Seile wieder eingeholt und dann wird das Netz über Bord geholt und dann ist kein einziges Tierlein im Boot. Alle Fische sind durch die Maschen gegangen. Und in dieser Nacht fingen sie nichts. Das ist die schmerzliche Erfahrung des leeren Netzes, die auch Menschenfischer kennen müssen. Zum Beispiel Eltern. Doch Eltern sind vom Fach. Erziehen, von Erziehung haben sie eine Ahnung. In Sachen Erziehung wissen sie Bescheid. Deshalb werden sie nicht sich in die Wohnung stellen und rufen: Bewegt eure Füße, betätigt doch euer Gehirn, macht uns eine Freude, alle Kinder hierher. Kinder gehorchen nun einmal nicht aufs Wort. Wer sie haben will, der darf nicht kommandieren, sondern der muss ziehen, erziehen. Draußen auf dem Meer der Zeit wollen sie gefangen sein. Und kaum erwachsen sind sie auf und davon. Kinder sind durch die Maschen gegangen. Wie viele Eltern unter uns sagen es: Und sie fingen nichts und wir fingen nichts. Das ist die bittere Erfahrung des leeren Netzes für Eltern, auch für Pfarrer. Pfarrer sind doch vom Fach. Das Unterrichten haben sie gelernt. Der Unterricht ist ihnen nicht fremd. Deshalb werden sie doch nicht nur auf der Kanzel bleiben und rufen: Auf geht's! Bestätigt eure Taufe, betätigt eure Füße, beschert diesem Gott eine Freude. Alle jungen Leute hierher. Junge Leute, gehorchen nun einmal nicht aufs Wort. Wer sie haben will, der muss sein Herz an die Angel hängen und das Netz der Liebe auswerfen. Draußen auf den Wellen der Zeit und Mode wollen sie eingefangen sein. Und spätestens mit 16 Jahren sind sie untergetaucht und weggetaucht. Junge Leute sind durch die Maschen gegangen. Wie viele Pfarrer sagen es? Und wir fingen nichts, nichts. Das ist die Erfahrung des leeren Netzes. Pfarrer und Mitarbeiter und Jugendkreisleiter. Ja, für uns alle, die wir so gern ins Volle greifen und immer wieder leer und immer wieder leere Hände haben. Doch wir können es noch so gut machen. Wir können es noch so trefflich anstellen. Wir können es noch so perfekt vollenden. Immer wieder stehen wir vor der bitteren Erfahrung des leeren Netzes. Aber, liebe Freunde, auch diese schmerzliche Erfahrung gehört zur nachösterlichen Wirklichkeit, die uns jenen Satz neu buchstabieren lehrt: Ohne mich könnt ihr nichts tun. Ohne mich könnt ihr nichts fangen. Ohne mich könnt ihr nichts bringen. Ohne mich könnt ihr nichts einhandeln. Ohne mich habt ihr nichts und seid ihr nichts und bringt ihr nichts. Ohne Jesus ist alles nichts. Damit ist dieser Lehrkurs nicht abgeschlossen, sondern nur das erste Kapitel. Die müssen weiterlernen. Wir auch. Im zweiten Kapitel geht es um die Verheißung des vollen Netzes. Petrus ist müde. Thomas und Nathanael lassen die Köpfe hängen. Die übrigen müssen mit der Erfahrung des leeren Netzes zurechtkommen. Nichts ist erfolgloser als die Erfolglosigkeit und nichts ist sinnloser als die Sinnlosigkeit, hat Albert Camus gesagt. Langsam fährt dieses Schifflein zurück zur Anlegestelle. Aber da steht ein Mann. Im Morgennebel taucht eine Gestalt auf. Wer hat hier in aller Frühe etwas zu suchen? Der Evangelist erklärt, als es morgen war, da stand Jesus am Ufer. Er stand schon dort, als sie wegfuhren. Er stand auch dort, als sie sich draußen abmühten. Er stand noch dort, als sie zurückkehrten. Jesus stand immer am Ufer des Sees, so wie er immer am Ufer unseres Lebens steht. Er sieht doch, wenn wir aufstehen und uns ans Tagwerk machen. Er hat uns doch im Blick, wenn wir uns abmühen und abrackern. Er hat ein Auge auf uns, wenn wir müde und kaputt und zerschlagen zurückkommen. Jesus am Ufer, das ist noch einmal Ostern. Jesus am Ufer, das ist noch einmal das Wunder seiner Gegenwart. Jesus am Ufer, das ist die Verheißung seiner Treue. Werft das Netz, sagt er. Petrus mag denken, das ist nichts. Nathanael mag denken, das bringt nichts. Thomas mag noch einmal mit seinen Zweifeln kommen. Das hilft überhaupt nichts. Aber er sagt es gegen alle Besserwisserei. Werft das Netz. Und dann werfen sie das Netz und dann ziehen sie das Netz. Und dann ist das Netz sappelvoll. 153 große Fische. Das ist nach Hieronymus die Anzahl aller bekannten Fischsorten. 153 große Fische, das ist die Vielzahl aller bekannten Fische. 153 Fische, das ist die Verheißung des vollen Netzes. Zwar haben wir es heute mit nicht den Eindruck, dass unsere Netze brechend voll wären. Wir tragen schwer an der Erfahrung des leeren Netzes. Und gerade deshalb brauchen wir die Verheißung des vollen Netzes, die auch uns gilt. Liebe Freunde, da mag uns so vieles wegschwimmen, was wir gerne eingefangen hätten. Schau auf das Netz, das nicht leer bleiben wird. Da mögen wir gerne so manches vereinnahmen, was auf und davon geht. Schau auf das Netz, das nicht übrig bleiben wird. Da mag uns so vieles durch die Lappen und durch die Maschen gehen. Schau auf das Netz, das zum Zerreißen voll sein wird. Für den Herrn am Ufer sind selbst unsere kleinen Kinder nicht kleine Fische. Auch nicht unsere Freunde oder Bekannten, unsere Zeitgenossen sind nicht irgendwelche Nummern des Geschlechtes Mensch. Alle und jeder ist ein großer Fisch, eine wichtige und unauswechselbare Persönlichkeit, die er in seinem Netz fangen will und die er einmal in sein Netz bringen wird, spätestens an jenem Tag, wenn die gewaltigen Engel das Schleppnetz durch das Völkermeer hin zum Throne Gottes ziehen. Bis dahin leben wir mit der Verheißung des vollen Netzes. Aber noch ein letztes Kapitel wird hier aufgeschlagen, nämlich die Bedeutung des überfüllten Netzes. Petrus ist tropfnass. Er ist ja mit einem Hechtsprung über Bord gegangen und dem Boot vorausgeschwommen. Wie immer wollte er der Erste sein. Und dann zieht er den gewaltigen Fischsegen an Land. Gleich wird er Feuer machen und Kohle auflegen. Gleich wird er Fische backen und das Frühstück richten. Gleich wird er 7 Teile machen und alles gerecht aufteilen. Man muss ja an das Morgen denken. Und dann ist das Feuer gemacht und die Kohle ist aufgelegt. Und dann ist der Fisch gebacken und das Frühstück ist fix fertig auf dem Ufer. Und dann hat jeder seinen Teil und das Picknick kann beginnen. So ist doch dieser Herr am Ufer. Seine Leute müssen nicht für das Frühstück sorgen. Ihr Erfolg ist nicht die Voraussetzung des Sattwerdens. Das übervolle Netz hat überhaupt keine Bedeutung für ihre Stärkung. Er gibt Speise reichlich und überall. Nach Vaters Weise sättigt er allzumal. Seine Speiskammern sind nicht auf den Nachschub unserer Hände angewiesen. Gottes Brünnlein hat Wassers die Fülle und Gottes Ofen hat Brot die Menge. Du bereitest vor mir einen Tisch und schenkest mir voll ein. Kommt und haltet das Mahl. So werden die Kursteilnehmer gleichsam zum Abschluss, zum Morgenmahl eingeladen. Es gibt Fisch und Brot aus seiner Hand. Stärkung für den neuen Tag. Kommt und haltet das Mahl. So werden alle Dienstleute zu seinem Abendmahl eingeladen. Brot und Wein gibt's aus seiner Hand. Vergebung für den vergangenen Tag und Hoffnung auf den neuen Tag. Kommt und haltet das Mahl. So werden wir alle täglich zum Mittagsmahl eingeladen. Und denken Sie daran, wenn Sie nachher wieder zu Tische gehen. Kartoffel und Fleisch und Salat gibt's aus seiner Hand. Erinnerungen an ihn und Stärkung durch ihn. Wir leben doch von dem Feuer, das am Ufer gemacht ist und von dem Mahl, das für uns bereitet wird. Liebe Gemeinde, aus der Apostelgeschichte wissen wir, dass Petrus diesen Kurs mit Erfolg abgeschlossen hat. Die Erfahrung des leeren Netzes und die Verheißung des vollen Netzes und die Bedeutung des überfüllten Netzes, das hat er nie mehr vergessen. Hat es für Sie, hat es für uns alles gar keine Bedeutung? Freunde, komm, lasst uns fischen gehen. Amen. Und nun singen wir vom Lied 385, die Verse 1 bis 4, in Gottes Namen fang ich an. 385, 1 bis 4. Liebe Gemeinde, in unsere Mitte wird hier ein Kind gebracht, damit es unter unserer Fürbitte nach dem Willen unseres Herrn getauft werde. Denn er hat gesagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, auch unsere Kinder haben Teil an seinem Reich, lasse die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solcher ist das Reich Gottes. Tretet nun mit eurem Kind vor den Taufstein, dass es die heilige Taufe empfange. Als Diener der Kirche frage ich euch vor dem Angesicht Gottes, wollt ihr, dass dieses Kind auf den Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft wird? So antwortet, ja, ich will. Seid ihr bereit, das Eure dazu beizutragen, dass dieses Kind als Glied der Gemeinde Jesu Christi erzogen wird? So antwortet, ja, mit Gottes Hilfe.
Ja, mit Gottes Hilfe.
Gott gebe euch zum Wollen das Vollbringen. Judith Vogler, ich taufe dich auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Amen. Wir wollen uns erheben und beten. Lieber Herr, dir sind auch unsere Kinder wichtig. Deshalb lass dir auch dieses Kind wichtig sein, das wir taufen konnten. Leg deine Hand auf seine Stirn und zieh sie nicht ab. Gib Eltern und Paten Geist und Kraft, es frühe zu dir zu ziehen. Es gibt so viel entmutigte Eltern unter uns. Richte sie auf und gib ihnen die Kraft, trotzdem an ihrer Aufgabe zu bleiben. Segne Lehrer und alle, denen andere Menschen anvertraut sind. Nichts ist vergeblich, was wir in deinem Namen tun. Denke auch an Evangelisten und Missionare, die draußen das Netz auswerfen, oft auf stürmischer See. Gib, dass keiner untergehe und verloren gehe. Herr, wir bitten dich, bleib am Ufer unseres Lebens. Behalt uns im Blick mit unseren Erfolglosigkeiten und Enttäuschungen, mit unseren Sorgen und das, was uns belastet. Lass uns nicht resignieren. Schicke uns wieder und mach uns zu deinem Dienst geschickt. Du lebst ja und du wirst alles heimbringen. Lob und Preis und Anbetung sei dir. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir beschließen mit Lied 82 und singen dann ganz zum Schluss die Halleluja-Strophe als Vers 6. zum Opfer ist zu sagen, am kommenden Wochenende treffen sich junge Christen aus ganz Österreich in Schladming. Sie wollen in ihrer schwierigen Diaspora-Situation andere für Jesus gewinnen. Sie wollen Menschenfischer werden und deshalb suchen sie auf diesem großen Jugendkongress Stärkung und Weisung. Manche können diese Kosten und Reisekosten kaum bezahlen. Der Kirchengemeinderat der Stiftsgemeinde hat deshalb beschlossen, mir 5.000 Mark aus Opfermitteln mitzugeben, damit ich dort mit Wort und Tat dienen kann. Wir danken Ihnen, dass Sie uns es ermöglichen, solche Beschlüsse überhaupt zu fassen. Vielen Dank für Ihr Geben. Von Montag bis Donnerstag um 17.15 Uhr sind 12 Minuten Gottesdienste. Morgen um 19 Uhr im Gemeindehaus laden wir ein zu einem Film, vor allem junge Menschen, die himmlischen Heroen. Es handelt sich um eine wahre Geschichte von zwei Polizeibeamten. Die christliche Polizeivereinigung ist unter uns und wir laden dazu herzlich ein um 19 Uhr im Stiftsgemeindehaus. Am Dienstag ist unsere Stunde der Bibel. Wir lesen Daniel Kapitel 10. Auch dazu herzliche Einladung. Dienstag 20 Uhr, Montag 15.30 Uhr ist Frauenkreis. Der Haushaltplan 87 sowie die abgeschlossene Kirchenpflegerrechnung 85 liegen von heute bis kommenden Samstag in der Sakristei zur Einsichtnahme durch die Gemeindeglieder auf. Nach dem Segen hören wir als Orgelnachspiel und wer Zeit hat, möge sich noch einmal setzen. Sonate Opus 85 Nummer 4 in B-Dur von Felix Mendelssohn Bartholdy. Und nun geht mit dem Segen des Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden.